NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. Oktober 1692. Der Geburtstag der spanischen Königin Elisabetta Farnese.
Die spanische Königin will die ganze Welt beherrschen,
sagte einst Preußenkönig Friedrich der Große über seine Zeitgenossin Elisabetta Farnese.
Sie kann nicht ohne Thron leben.
Sie war eine Frau mit einer unglaublichen inneren Stärke.
Überall wurde behauptet, die Königin beherrscht den König.
Die Spanier hassen mich, aber ich hasse sie auch.
Weihnachten 1714. Die junge Elisabetta Farnese ist auf dem Weg nach Jadraque in der kastilischen Provinz Guadalajara. Ein langer Weg liegt hinter ihr. Sie hasst die See und ist deshalb von Parma in Oberitalien auf dem Landweg in die Heimat ihres Gatten gereist. Endlich wird sie ihn kennenlernen. Philipp V. ist seit einigen Monaten Witwer. Er ist ein Enkel Ludwigs des 14. und der erste Bourbone auf dem spanischen Thron. Der britische Historiker und Biograf von Philipp V., Henry Kamen.
Er litt an einer bipolaren Störung. Sein Geisteszustand schwankte zwischen tiefer Depression und großem Enthusiasmus.
Die spanische Historikerin und Biografin von Elisabetta Farnese, Maria Ángeles Pérez Samper.
Necesitaba siempre tener.
Er brauchte ständig jemanden an seiner Seite, der ihn unterstützte und antrieb. Und diese Rolle übernahm nun Elisabetta Farnese. Und natürlich war die Beziehung zu ihm sehr schwierig.
Es ist offensichtlich, dass die einzige Person, die dem König wirklich half, seine Frau war.
Helping the king was his wife.
Elisabetta Farnese, eine italienische Prinzessin. Ihr Vater ist Erbherzog Odoardo Farnese von Parma und Piacenza. Ihre Mutter die deutsche Dorothea Sophie von Pfalz-Neuburg. Elisabetta ist auch mit den Medici verwandt.
Ich glaube, sie hat die beste Erziehung genossen, die es für jemanden von ihrer adeligen Herkunft damals gab.
Elisabetta kommt am 25. Oktober 1692 in Parma zur Welt. Ein wissbegieriges Kind, das musikalisch begabt ist. Sie kann gut zeichnen, interessiert sich für Geschichte, Kunst und Architektur. Sie reitet und tanzt. Und sie spricht fließend Italienisch, Deutsch und Französisch.
Als Kind hatte sie die Pocken, wie so viele Menschen damals. Aber ihr Gesicht war nicht besonders entstellt von den Narben.
Giulio Alberoni, italienischer Geistlicher und späterer spanischer Staatsminister, fädelt die Heirat zwischen Philipp und Elisabetta listig ein.
Eine ideale Partie, ruhig und fügsam, daran gewöhnt, sich nur mit Nähen und Sticken zu beschäftigen.
Alberoni hatte durch Vermittlung des Herzogs von Parma im spanischen Erbfolgekrieg als Übersetzer für Frankreich gearbeitet. Er war 1711 mit seinem französischen Gönner, dem Herzog von Vendôme, an den spanischen Hof in Madrid gekommen. Die Heirat von Elisabetta und Philipp hat vor allem politische Gründe.
Man muss daran denken, dass es Beziehungen zwischen Spanien und Italien gab, die Jahrhunderte alt waren. Das betraf Familien, den Handel, religiöse Fragen. Landbesitz, den Spanier in Italien hatten und Italiener in Spanien. Es waren Jahrhunderte der Einheit und es war sehr schwer, diesen Verlust hinzunehmen.
Denn Spanien hatte nach dem Erbfolgekrieg im Vertrag von Utrecht 1713 alle Besitzungen in Italien, wie Neapel und Sizilien, an die Habsburger verloren.
Philipp V. hat mit der Heirat diplomatische Argumente gesucht, um Verhandlungen über diesen alten Besitz aufnehmen zu können, damit die Spanier irgendwann wieder nach Italien zurückkehren können.
Die Ankunft Elisabettas in Spanien im Winter 1714 sorgt in ganz Europa für Gesprächsstoff.
Entfernt diese verrückte Frau.
Soll Elisabetta bei ihrer ersten Begegnung mit der mächtigen Madame de Ursin geschrien haben. Die Hofdame der ersten Frau Philipps V. bestimmt die spanische Politik ganz im Sinne Frankreichs. Hatte doch Ludwig XIV. Sie genau aus dem Grund einst nach Spanien gesandt.
Als Elisabetta merkte, dass die Ursin versuchte, sie genauso zu beherrschen wie die erste Frau Philipps, hat sie sie einfach aus dem Land geschmissen und zurück nach Versailles geschickt.
Beide, der König und sie, wollten den französischen Einfluss zurückdrängen. Und ich glaube, dass es in Wahrheit nichts Persönliches gegen Madame de Ursin war. Es ging lediglich um die Macht.
Elisabetta schreibt an Philipps Großvater Ludwig XIV.
Ich hoffe, seine Majestät ist nicht zu sehr gekränkt durch die Entscheidung, die ich getroffen habe.
Philipp und Elisabetta werden ein unzertrennliches Paar. Mit ihr kommt italienische Lebensfreude an den spanischen Hof. Sie liebt den Käse aus ihrer Heimat, lässt Wein importieren, ihre Kleider in Italien schneidern. Philipp ist entzückt von seiner neuen Gattin.
Natürlich war sie eine Frau, die die Macht liebte. Und diese Macht war ihr Ehemann. Und nur durch ihn wurde auch sie mächtig.
Aber diese arme Frau, von der damals alle Welt behauptete, sie beherrsche ihren Mann, war in Wahrheit eine Sklavin. Sie tat alles, was er von ihr verlangte.
Und das tat sie nicht nur aus Überzeugung, sondern auch aus Liebe.
Mit Elisabetta kommen italienische Berater und Minister, Musiker, Maler und Architekten an den spanischen Hof.
Durch sie kamen neue Einflüsse nach Spanien, zum Beispiel in der Musik, vor allem in der Oper. Sie hatte einen exzellenten Kunstgeschmack. Sie malte selbst auch sehr gut und sie war eine bedeutende Kunstsammlerin.
Una coleccionista de arte importantissima.
Man muss nur in den Prado gehen und die wichtigen Sammlungen betrachten, die heute zum Staatsbesitz gehören.
Patrimonio nacional. Ella encargó cuadros, pero compró cuadros.
Sie gab Bilder in Auftrag und kaufte auch Gemälde von Malern, die sie verehrte, zum Beispiel Van Dyck. Sie hat auch Murillo entdeckt.
Ella descubrió a Murillo.
Wir können den einen nicht ohne den anderen verstehen. Es ist unmöglich, Philipp V. ohne Elisabetta und Elisabetta ohne Philipp V. zu verstehen.
Seine ersten Krankheitsanfälle hatte Philipp mit 16. Und die Geisteskrankheit hat ihn sein ganzes Leben lang begleitet. Und ihn am Ende vielleicht auch getötet.
Das ganze Leben mit einem solchen Menschen zusammenzuleben, mit derart schlimmen Depressionen und diesen Gemütsschwankungen, das war wirklich extrem schwierig.
Er war begeistert und sehr glücklich, König zu sein, wenn er sich in einer Hochphase befand. Aber wenn er dann wieder melancholisch war, entschied er sich nicht mehr, König zu sein. Und hat dann tatsächlich irgendwann abgedankt.
Schon 1720 legen Elisabetta und Philipp einen Schwur ab.
Wir versprechen einander abzudanken und uns von der Welt zurückzuziehen, um uns nur noch um unsere Gesundheit und unser Seelenheil zu kümmern. Spätestens bis Allerheiligen 1723.
This is Elizabeth Farnese.
Elisabetta war damit überhaupt nicht einverstanden und hielt das für eine verrückte Idee. Aber er behauptete, es sei religiös motiviert und sprach davon, es vor Gott gelobt zu haben. Sie war dagegen, aber sie akzeptierte es.
She didn't like it, but she accepted it.
Im Januar 1724 dankt Philipp V. mit 40 Jahren ab. Thronfolger ist Ludwig, Sohn aus seiner ersten Ehe. Philipp und Elisabetta ziehen sich in ihr Barockschloss La Granja de San Ildefonso an den Ausläufern der Sierra de Guadarrama zurück.
Was für eine entzückende Landschaft. Voll mit gelben, violetten, weißen und blauen Blumen. Und so viele Hirsche und Rehe, die uns beobachten.
Ihre Zeit in La Granja ist nur von kurzer Dauer. Im August 1724 stirbt Ludwig überraschend. Philipp V. und Elisabetta kehren nach Madrid zurück und übernehmen wieder die Staatsgeschäfte.
Sie haben sich niemals getrennt. Sie schliefen zusammen in einem Bett. Das war damals absolut ungewöhnlich. Die Königin war zugegen bei den Beratungen mit dem Ministerrat oder Audienzen mit Botschaftern. Sie waren unzertrennlich.
Reden Sie endlich, Sire. Sie bringen mich an den Rand meiner Geduld. Immer muss ich für Sie sprechen. Alles fällt auf mich zurück, auch wenn ich nur das wiederhole, was Sie beschlossen haben.
Pero Isabel de Farnese en muchos casos...
Elisabetta Farnese hat sehr oft die Entscheidungen gemeinsam mit Philipp getroffen. Vor allem dann, wenn es Philipp unmöglich war, aufgrund seiner Krankheit selbst zu entscheiden. Dann hat sie entschieden. Und dann auch, so könnte man sagen, regiert.
In Wahrheit war Elisabetta aber hier die Sklavin und gehorchte ihrem Ehemann, wenn es ihm wieder einmal schlecht ging. Er war derjenige, der die Beziehung bestimmte. So gesehen war es ziemlich traurig für sie.
Es muss sehr schreckliche Momente gegeben haben, wo er sie wirklich schlecht behandelt hat.
Philipps Leiden wird mit den Jahren schlimmer. Er macht die Nacht zum Tag. Er schweigt tagelang. Er wäscht sich nicht mehr. Als der französische Botschafter Königin Elisabetta bei einer Audienz auf die blauen Flecken und Kratzer im Gesicht anspricht, antwortet sie nur:
Eine grausame Situation.
He was lying ill on his bed one evening.
Er lag eines Abends im Bett und fühlte sich sehr unwohl und war depressiv und hatte Selbstmordgedanken. Oft war er davon überzeugt, schon tot zu sein. Und dann plötzlich hörte er die Stimme eines Engels, die durch das Fenster zu ihm drang.
And what was this voice of an angel? Well,
und diese Engelsstimme, die er hörte, war Farinelli, der von Elisabetta Farnese eingeladen worden war, um am spanischen Hof zu singen.
Damals der berühmteste Sänger. Er sollte für den König singen, zur Unterhaltung, aber es war auch eine Art Therapie.
Casi de terapia.
Es schien wirklich so, dass Philipp wieder ins Gleichgewicht kam, wenn er diese wunderschöne Musik hörte.
Am 9. Juli 1746 stirbt der spanische König in Madrid.
Oh, para Isabel fue un drama tremendo.
Oh, für Elisabetta war das ein furchtbares Drama. Denn sie war damit nicht nur Witwe, sondern war auch ohne den König keine Königin mehr und verlor damit auch ein Königreich, das sie zum größten Teil mitregiert hatte.
Sein Tod hat sie wirklich sehr, sehr tief getroffen.
König ist nun Ferdinand, der jüngste Sohn aus Philipps erster Ehe. Jetzt rächt sich, dass Elisabetta zeitlebens kein gutes Verhältnis zu ihrem Stiefsohn hatte. Er verbannt sie vom Hof und schickt sie zurück in die raue Bergwelt ihres Schlosses La Granja.
Ihr ist es dort sehr schlecht ergangen. Sie war abgeschnitten von allem, beschwerte sich die ganze Zeit darüber.
Ihre Einsamkeit dauert 13 Jahre. Ferdinand VI. Stirbt 1759. Nun wird ihr erstgeborener Sohn als Karl III. König von Spanien. Elisabetta kehrt zurück an den Hof. Ihre Biografin Maria Ángeles Pérez Samper.
Es war, als wäre sie wieder auferstanden. Wie eine Schauspielerin, die sich schon zurückgezogen hatte und dann noch einmal die letzte große Rolle in ihrem Leben spielt. Ihr Sohn hatte großen Respekt vor ihr, hat sie jeden Tag besucht. Aber im Vergleich zu früher hatte sie kaum noch politischen Einfluss.
Mit 73 Jahren stirbt Elisabetta Farnese im Sommer 1766 in Aranjuez. Noch zu Lebzeiten soll der preußische König Friedrich der Große über sie gesagt haben:
Sie ist hochmütig wie ein Spartaner, starrsinnig wie ein Engländer, gerissen wie ein Italiener und hat die Lebendigkeit eines Franzosen. Sie verfolgt kühn ihre Ziele. Nichts schüchtert sie ein. Nichts kann sie aufhalten.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Elisabetta Farnese, die heute vor 325 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
N24.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.